Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.
Heute mit Eva Bauer, Medizintechnikerin, Ehrenamtlerin, Kreativkopf. Ja, liebe Eva, schön, dass du heute dabei bist und herzlich willkommen im Weiden-Podcast.
Ja, sehr cool, dass ich hier dazukommen durfte und ein bisschen was von mir erzählen darf und bin gespannt auf deine Fragen.
Ja, super spannend, denn vor allem heute kriegen wir ein bisschen einen Innen- und Außenblick, denn du bist jetzt Medizintechnikerin und seit einigen Jahren beim TÜV München im Qualitätsmanagement tätig, bist aber gebürtige Weidnerin und ich würde sagen Weidnerin mit Herz und wir werden so ein bisschen beide Seiten beleuchten und so ein bisschen einen Blick von außen, einen Blick von innen von dir bekommen. Aber vielleicht zunächst zu deinem Beruf. Ja, wie kommt man denn überhaupt zu diesem Beruf und wie bist du an diese Arbeitsstelle gekommen nach München?
Ich glaube, es fängt alles damit an, dass ich technikbegeistert war, schon als Kind. Und ich war so, das zu der Zeit hat man als Mädel noch nicht so gern Mathe gemacht. Also ich war eine der wenigen. Da hieß es so, ne, warum machst du nicht irgendwie was? Die Oma ist Schneiderin. Warum machst du nicht irgendwas mit der Mode? Ja. Warum bist du nicht Schneiderin? Aber mir hat schon immer der Mathe-Teil gefallen. Physik, Mathe, das hat mir gefallen. Und dann haben wir überlegt, was ich danach da. Und ich wollte schon immer studieren. Und dann haben wir an der Hochschule umgeschaut und die Medizintechnik. Ich komme aus dem sozialen Umfeld auf der anderen Seite. Und habe dann gesagt, das klingt so, als da hatte ich da was bewegen. Und dann bin ich so ein bisschen Idealistin geworden und deswegen beim TÜV gelandet. Also Sicherheit. Der TÜV sagt ja auch mehr Vertrauen, mehr Sicherheit in seinem Slogan. Und da kommt man halt dann dazu. Ich bin durch einen Zufall dazu gekommen. Meine Freundin hatte ja vorher angefangen und hat mich dann gefragt, muckst du nicht nachkommen? München ist schön, die Stelle ist schön, wir brauchen nur Leute im Team. Hast keinen Bock.
Ah ja, genau. Super. Und du hast quasi, du bist aber schon hier in Weiden, du warst, glaube ich, Vospos hast du gemacht und dann bist du über den Weg dann sogar an der OTH gewesen. Also für dich kam auch nicht in Frage, dass du irgendwo in eine andere Stadt gehst oder hat sich das so ergeben?
Das ist so ein bisschen, weil ich halt einfach aus einer Arbeiterfamilie komme. Also ich hätte mir das Studium in München oder in Regensburg gar nicht leisten können. Also da war einfach die Bequemlichkeit oder also ich hätte einen BAföG-Anspruch schon gehabt, aber mit dem Gedanken, ich habe dann einen Kredit, den ich auch so nach meiner Studienzeit, das war nicht so attraktiv und da habe ich halt günstig wohnen können und mir mit einem Nebenjob so das Studentenleben finanzieren können.
Genau. Und du hast ja quasi die OTH noch erlebt, da hat sich ja seit Corona einiges geändert, auch das studentische Leben geändert. Wie hast denn du dein studentisches Leben so erlebt?
Ja, wir haben letztens darüber geredet, dass es so ein bisschen langweilig gewesen ist. Also es war, ich würde sagen, Hochschule, ich bin gerne an die Hochschule gegangen, weil mir war so ein Studentenkreis von 30, 40 Leuten im Kurs. Und das war Klassenfeeling. Das war schön, weil der Professor hat die mit Namen kennt. Der hat die halt dann auch gesagt, Frau Bauer, schon wieder am Ratschen. Ja. Da ist halt schon aufgefallen. Aber es war schön, man war keine Nummer. Also ich habe Kollegen, die sagen, hey, ich war halt eine unter Hunderten.
Ja.
Da hast du keine Bindung gehabt. Ich habe meine Professoren kannt, meine Professoren, ich würde behaupten, die einen oder anderen kennen mich halt noch. Und auf der anderen Seite ist halt, es ist eine Pendlerhochschule. Es ist kein Partyleben. Du hast halt den Fokus aufs Fertigwerden. Weil du keine Zeit hast, kein Geld hast. Ganz viele Studenten sind einfach Leute, die nur daheim wohnen und sagen, ich mache das, weil es günstig ist. Und das sind dann halt einfach Leute, die schnell fertig werden wollen.
Genau. Da haben wir ja übrigens ja viel mittlerweile Transformation auch bei der Hochschule erlebt. Mittlerweile viel Internationalisierung, viel mehr Studenten wohnen hier auch. Hat die Gabi Murray hier schon einiges erzählt beim letzten Podcast. Aber zeigt so in der Ursprungsidee, war es wirklich so für die Leute daheim, quasi Ausbildung in der Hochschule zu ermöglichen.
Ja, also das hat eine Chance geboten. Ich glaube, wenn es die Hochschule nicht gegeben hat, dann hätte ich nicht studiert. Dann hätte ich irgendwas gelernt.
Ja, und dann bist du nach München gekommen, jetzt aus Weiden heraus. Ich habe ja auch mal in München gelebt. Das ist ja schon mal erstmal eine andere Welt. Wie ging es dir denn da am Anfang?
Ich glaube, es war gar nicht so viel anders, weil es war Corona. Also 2020 während Corona. Juni, also es war, da war nichts erlaubt. Also meine Freundin, die ist in WG gezogen, die hat gerade noch ihren Papa mitnehmen, der zum Umziehen. Es war gar nicht anders. Man hat halt dann mit anderen Leuten zusammen gewohnt. Und München ist nicht so viel anders wie Leiden, bloß halt größer. Man hat genauso sein Viertel und man bewegt sich halt nicht immer auf der Kaffingerstraße oder am Marienplatz oder am Stachus, sondern man ist in seinem Viertel unterwegs.
Und jetzt, wie gesagt, beim TÜV München, Auditorin, sagt man, glaube ich, richtigerweise. Was ist denn da genau deine Aufgabe?
Medizinprodukte in Deutschland brauchen eine Zulassung, also in Europa. So wie jedes andere Produkt. Also jeder kennt es, ist CE-Kennzeichen. Mhm. Auf der Steckdosen, auf dem Handy, auf der Kamera, überall ist ein CE-Kennzeichen drauf. Und wir sind dafür zuständig, dass diese Produkte sicher sind. Das bedeutet, dass wir überprüfen, was die Firma macht. Sind die Materialien in Ordnung? Passt die Dokumentation dahinter? Man sagt so ein Stück weit, wenn die Dokumentation passt, wird es auch am Endprodukt in Ordnung sein. Und das überwachen wir. Also jährlich wird das überwacht. Nicht nur der TÜV macht das, machen ganz viele benannte Stellen, heißen die. Und die werden berufen in Deutschland. Man muss sich da drauf bewerben und sagen, ich kann das.
Genau. Also auf jeden Fall immer noch schon noch in der Technik, Medizintechnik, also an beiden Themen dran. Du hast ja gesagt, früher, das war eher nicht so typisch für Damen, dass sie in Mathe die Mehrheit darstellen. Wie ist es jetzt so bei dir? Ist das bei euch gleich besetzt oder bist du schon noch eher die Ausnahme bei euch beim TÜV?
Ich glaube, die Qualitätstechnik, also das Qualitätsmanagement insgesamt ist sehr weiblich geprägt, weil man dann nimmer so arg an der Technik so selbst ist. Wenn man da aber in den Firmen ist, dann ist man schon sehr geprägt durch ältere, meist männliche, ich möchte jetzt nicht sagen immer, aber es ist schon 2/3 sind Männer und es bleibt da dabei. Also man muss auch sich als Frau erstmal sich behaupten und die Kunden müssen schon erstmal akzeptieren, dass ich da mit knappen 30 dastehe und ihnen erkläre, dass das in der Norm anders ist.
Okay, also muss man sehr bestimmt dann entsprechend...
Es ist der Job, den keiner will, weil es will keiner einen Fehler ertappen.
Ja, aber Leidenschaft im Beruf ist ja das eine, aber du hast auch sehr, sehr vielseitige Hobbys. Also wenn man es aufzählt, tanzen, klettern, schwimmen, Stand-up-Paddeln, auch stricken, Kalligrafie. Wo tankst du denn am Schluss mehr Kraft? So eher im Kreativen oder eher im Sportlichen?
In beiden. 50-50.
50-50.
Ich würde sagen, aktuell sogar mehr im Sport, also so ein bisschen mehr im Sportlichen einfach, weil man das, da kann man den Kopf ausschalten. Also ich finde es einfacher, wenn man körperlich ausgelastet ist, dass der Kopf ausgeht. Mhm. Ich male gern und auch Kalligrafie, das mache ich gern. Stricken ist so ein bisschen Smartphone-Detox. Das kennt jeder, das Thema. Was macht man abends, wenn man vorm Fernseher hockt?
Mhm. Ja.
Da daddelt man Instagram, TikTok, Facebook, Reddit, ich weiß nicht, wo man unterwegs ist. Und dann ist irgendwie plötzlich 9, obwohl es gerade erst 10 war oder 10. Und ich habe mir gedacht, irgendwie, das klingt so, als da hätte ich da auch was Sinnvolleres machen können. Als Jugendliche wieder früher Sport gemacht in der Zeit. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das kann so nicht sein. Und dann bin ich heute aufs Stricken gekommen.
Man sieht das Ergebnis danach auf jeden Fall.
Also. Genau, man hat ein Ergebnis und man ist nicht die ganze Zeit am Kastel. Ich sitze 8 Stunden lang für die Arbeit vor dem Laptop. Mhm. Dann ist man nur irgendwie mit Freunden und trifft man sich virtuell. Gerade während Corona hat man sich virtuell getroffen. Man ist so viel vom Fernseher und vor dem Kastel einfach.
Dein Engagement, also ist ja nicht nur für dich, du hast ja schon immer auch für andere engagiert und das war schon in Weiden. Du hast im Jutz Sommerbetreuung gemacht, Jugendradio, Jugendforum. Erzähl mal, was hast du denn da alles gemacht und wie bist du dazu gekommen?
Also das Jugendforum ist über die Schule gekommen. Damals in der Realschule, da gab es eine AG. Und es klang irgendwie so, als da hätte ich mein Goschen endlich mal vernünftig verwenden können. Mhm. Ich rede gern. Deswegen dachte ich mir, das könnte ganz gut passen. Und da war dann auch so der Leiter, der war ganz patent und der hat so gut bequatscht. Und dann dachte ich, schau es mir mal an. Und dann habe ich es in der Freizeit gemacht. Mhm. Beim Jugendforum war so ein bisschen der Gedanke und finde ich, ist auch ein guter Gedanke, was in der Stadt zu bewirken. Ich wollte in der Stadt was bewirken und war aber kein Vereinskind. Ich war kein sportliches Kind. Ich habe keine Vereine in der Weihen gefunden, weil die Vereine hier in Weihen sind sehr, sehr sportlastig. Ja. Es gibt wenige, wo man sagt, das ist irgendwas anders wie Sport. Und ich wollte aber irgendwas bewirken. Also ich habe schon als 14-, 15-Jährige gemerkt, dass in Weihen das ist so ein bisschen langsam und manchmal fehlt so ein bisschen was. Also so ein bisschen die Lebensqualität als junger Mensch fehlt. Und ich dachte mir, das kann ich im Jugendforum bewegen. Und da bin ich dann gelandet, auch durch Scout so ein bisschen und durchs Jugendzentrum, wo man da halt so ist. Und dann habe ich das ausprobiert und fand es eigentlich ganz gut. Da haben wir viele coole Sachen gemacht. Ja, und die Sommerbetreuung, die ist dadurch gekommen, weil ich selber als Jugendliche und als Kind
immer dabei war.
Und dann wollte man was zurückgeben. Und da bin ich halt während dem Studium geblieben und konnte mir ein bisschen Geld verdienen im Sommer.
Und das Jugendradio, was war das? Oder ist das? Weil ich ist jetzt kein Jugendradio.
Das gab's. Das ist, ich bin über die Realschule, über die AG gekommen. Und damals war der Leiter der Roland und der hat dann verschiedene Interviews organisiert oder wir haben, ich glaube, Hörspiele eingesprochen und dann saßen wir halt unten im Keller vom Jutz. rechter Hand, wo dann auch die Spiele-Jungs damals noch waren. Ich weiß gar nicht mehr, ob die auch noch da drin sind. Und dann haben wir da halt Aufnahmen gemacht und da hat man halt so Freunde gehabt und ist samstags da irgendwie gefahren und manchmal hat man, hat mal zum Helikopter assi derft und hat man da das mit einem Interview verbunden und hat einfach gelernt, was da so hinten geht, oder man hat halt einfach coole Dinge aufgenommen und quasi Podcast gemacht, bevor es Podcast gab.
Ja, aber schon ein bisschen so an Medien herangeführt und das Jutz war da schon ein bisschen so der Ankerpunkt für dich auch.
Ich würde sagen, es war sogar mehr Scout, aber es Jutz ist halt dann immer mal wieder dazugekommen. Das ist halt näher dran.
Also Scout muss man erklären an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war das Schülercafé damals. Genau. Mittlerweile heißt es Plan B.
Ja.
Das ist in der Dr. Pflegerstraße und damals eben auch schon Schülercafé, vor allem innenstädtischer Jugendtreff, Schülertreff, Schülerinnentreff. Genau. Ein zweites Thema, was es dir angetan hat in Weiden oder allgemein, sind ja Bücher. Und ich glaube, da hast du so einen Lieblingsort auch, die Regionalbibliothek für dich entdeckt wahrscheinlich, oder?
Ja, ich meine, das war der Ort, wo man halt auf sich aufhalten hat können, ohne Konsumzwang, ohne Geld auszugeben. Die Bibliothekskarte hat damals als Jugendliche, ich glaube, 10 Euro im Jahr kostet. Es ist ein Buch gewesen damals. Und man hat sich aber ausleihen dürfen, so unendlich viele Bücher, wie die Bibliothek nur hat.
Ja.
Und man lernt viel, wenn man nicht nur dann, wenn man jetzt in der Bibliothek, also in Buchhandlung geht, dann kauft man ja immer die gleichen Bücher. Man ist immer im gleichen Genre unterwegs. Und irgendwie in der Bibliothek zieht es mich auch gerne mal in eine andere Ecke. Weil da, wenn es mir nicht gefällt, dann kann ich es einfach zurückgeben. Ein Buch, das ich gekauft habe, da habe ich mich schwer dran. Weil das muss man dann zu Ende lesen, weil man hat es ja.
Du bist jetzt auch in einem Münchner Buchclub, ist das richtig?
Genau.
Ja,
genau.
Was macht ihr da? Da stellt ihr euch gegenseitig Bücher vor? Oder?
Nee, es ist eher so eine kleine Runde. Also wir sind alles nur Mädels, hat sich dann einfach so ergeben. Und wir lesen Romane, Thriller, Fantasy, alles, was gerade so ist. Wir haben auch vor einigen Monaten dann Caroline Wahl mit 22 Bahnen gelesen. Wir bestimmen zusammen ein Buch über 4 Wochen und lesen das dann und dann besprechen wir das am Schluss. Das ist so ein bisschen dieser Teil, wenn du keinen Freundeskreis hast, der liest, dann hast du einen. Ja. Du kannst mal drüber reden, ja, hast du dich an den Charakter erinnert und der war so langweilig oder ja.
Vor allem bleibt dann mehr vom Buch. Also meine Erfahrung ist oft, ich lese dann das Buch und dann lese wieder was anderes oder mache viele Dinge und dann ist es auch wieder weg. Aber so beschäftigt man sich natürlich auch viel intensiver mit
Büchern. Ja, und vielleicht ändert sich nach dem Buch auch nochmal deine Meinung zum Buch. Also wir haben letztes Jahr von Juli C. Untermenschen gelesen, wo es ja auch so von Großstadt auf Kleinstadt geht, also wo die Hauptperson umzieht und dann plötzlich auf diesen Alltagsrassismus trifft, auf diese Alltagscharaktere, die man ganz oft in kleinen Städten vorfindet. Ja. Der Alltagsrassist, das schwule Pärchen, das dazuzogen ist, ganz liebe Leid. Und ich fand das Buch irgendwie nicht gut. Ich wusste aber nicht, warum. Ich habe es einfach nicht gut gefunden, weil ich die Geschichte irgendwie nicht gut fand. Und dann haben wir darüber geredet. Und dann habe ich festgestellt, ich mag es nicht, weil es ganz oft an meine Heimat spiegelt. Oder halt so diesen Alltag spiegelt, den man in der Heimat kennt. Und deswegen habe ich es nicht gemacht. Das war zu nah dran.
Da werden wir sicherlich nur 2, 3 Sätze dann verlieren, aber ich habe mir sagen lassen, dass Fantasy so ein bisschen dein Lieblingsbereich ist. Braucht es mehr Fantasy in dieser Welt?
Naja, es ist die Flucht vor dem Grauslichen auf der Welt und irgendwie aber animiert. Weil wenn man viele Autorinnen und Autoren, die Fantasy schreiben, lehnen sich an die Welt, ans politische Geschehen. Wenn wir an Susan Collins denken mit den Tributen von Panem und auch den aktuellen Büchern von ihr, die lehnt sich da sehr nah an Donald Trump und seine Politik an. Und ich finde, man kann dort Dinge beschreiben, ohne es zu sehr zu benennen. Es ist so ein bisschen Wachrütteln der Dinge. Dystopien, die sich in der Zukunft abspielen mit irgendwelchen Kastensystemen. Das ist schon sehr nah an der Zukunft und manchmal liest man es dann auch gar nicht mehr so gern.
Ja, tatsächlich, weil man sich nicht vorstellen kann, dass Dinge Realität wurden, die vor 30 Jahren noch Fantasy waren.
Genau.
Trotz allem, Bücher sind bereichernd immer wieder. Was wäre dein Buchtipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer von dir jetzt aktuell, wo du sagst, das da sollte man nicht vorbeigehen.
Ich glaube, wenn man so auf BookTok unterwegs ist, also Social Media für Buchleute, dann war der letztjährige Hype Rebecca Yarros mit ihren Drachenbüchern und der Romanze darum. Und die beschäftigt sich auch einfach über die Schichten. Da gibt es diesen bösen Außenseiter, der gar nicht der böse Außenseiter ist, sondern was tut für die Gesellschaft und die das Mädchen, das da reingeschubst wird. Und ich finde, das ist eine Reihe, die man lesen sollte auf jeden Fall, auch wenn die Bücher unheimlich dick sind.
Okay.
Aber und ich denke nicht, dass das nicht nur ein Jugendbuch ist. Ganz wichtig, das kann man auch noch gut als Erwachsener lesen.
Okay, also spannender Tipp. Schaut mal rein, wenn ihr viel Zeit habt, aber auch nicht. Man sollte sich da nie aufhalten lassen davon, wenn die Bücher ein bisschen dicker sind. Die geben ja auch über die Zeit auch spannende Geschichten. Ich lese gerade wieder ein Sachbuch. Ich lese Dan Brown, ganz den Bestseller-Klassiker mal wieder. Da wirst du jetzt wieder sagen.
Ja. Die sind jetzt auch neu aufgelegt worden mit neuen. Prag, das ist ja jetzt aktuell auch wirkliches Thema.
Da mal schauen. Ich bin ganz gespannt. Und habe die ersten Seiten schon mal reingeschmökert. Ja, von der Fantasy, von der großen Buchwelt, manchmal der Fiktion, auch wieder zur Realität, wieder zurück nach Weiden. Du bist ja jetzt in München und du bist da in München beruflich verankert, aber du und dein Freund Peter überlegt ja schon auch, wo ist denn eure Zukunft und eventuell auch wieder zurück in die Oberpfalz nach Weiden zu kommen. Du bist ja in Weiden aufgewachsen, im Weidener Westen. Welches Bild hast du von damals noch von Weiden und wie hat sich das heute so ein bisschen, wenn du auch von München aus auf Weiden blickst, wie hat sich das entwickelt?
Also ich bin im Pressater Wald, sagt man ja gern, aufgewachsen.
Noch, ja.
Genau, das ist der Pressater Wald. Ja. Ich denke, da kennen das auch die meisten. Und ich fand es da hinten eigentlich ganz schön. Man hat so ein bisschen die Natur. Ich war als Jugendliche unheimlich oft versehentlich auch mal im Bundeswehrgebiet, weil man da, wenn man so ein bisschen strabanzeln gegangen ist, da gibt es so einen Konzern und dann lag man da hinten. Und das war, es war eine naturgebundenere. Also es ist natürlich nicht am Dorf, wo du sofort direkt am Wald bist, aber es war schön. Also ich habe die Zeit da hinten geschätzt und man hat da seine Freunde gehabt durch die Schulen und so. Das habe ich schon geschätzt. Und gleichzeitig war es aber so am Ende der Welt, weil man kam nicht so leicht in die Innenstadt. Und wenn man sich mit Freunden hat treffen wollen oder wenn man in die Schule wollte, das war dann schon weit. Und so mit dem Radl fahren, das war lang kein Thema. Also meine Eltern haben gesagt, Eva, über die Josefskreuzung darf man nicht fahren, kannst nicht fahren, weil da gab es damals auch noch keinen Schutzstreifen für Radfahrer. Da kannst nicht drüber. Das geht nicht. Ich bin in die Realschule gegangen. Und dann, deswegen...
Ja, und im Pressader Wald haben wir ja auch viel, und das steht ein bisschen wie ein Teil fürs Ganze, haben wir ja auch viel Diskussionen erlebt über mögliche Gewerbeansiedlungen. Der Flughafen ist in der Nähe, der Landeplatz. Wir erleben gerade politisch viel Diskussion über Infrastruktur und auch über Rückbau oder Nichtbau von Infrastruktur. Wie siehst denn du das, wo du sagst, ich bin so naturnah aufgewachsen und siehst, dass diese Dinge jetzt teilweise verhindert wurden, teilweise blockiert wurden? Wie ist denn dann dein Blick auf die Sache?
Ich glaube, das war mein erster Kontakt so richtig mit der lokalen Politik, so richtig tief, wie die Nachbarn vom Viertel da gestanden sind bei uns, an der Tür geschellert haben und vorgestellt haben, dass bitte das Gewerbegebiet nicht gebaut werden soll. Und es war damals... Da habe ich gerade angefangen mit Uni und mal überlegt, was man danach tut und Arbeit und man sucht was. Und das klang irgendwie so falsch. So falsch, diesen Gedanken, da hinten nichts zu machen. Ich verstehe naturgerecht, ich bin ein kleiner Öko, mir ist das auch wichtig. Und mir ist auch Flächenversiegelung, das finde ich nicht gut. Aber wo soll ich denn hier arbeiten, wenn ich jetzt über eine Zukunft nachdenke? Die gibt's nicht. Und bloß weil man Angst hat, dass ein paar Autos mehr über den Presser der Straße nach hinten die fahren, das ist irgendwie nicht die Rechtfertigung. Und die Häuser hätten damals da hinten nicht an Wert verloren. Also der Nachbar, der oben an der Straße gewohnt hat, der kam dann runter und wollte mit der Oma reden. Und da habe ich gesagt, du wirst nicht mit der Oma reden, weil das ist meine Zukunft, die du mir da verbaust. Und ich bin bis heute sauer, weil das hätte vielleicht die Chance geboten, dass wir einfach nur Industrie hätten, Gewerbe hätten, die mir Arbeit geschaffen haben. Ich bin nicht gern nach München gezogen. Ich wollte bleiben. Ich wäre gern geblieben. Aber es ging nicht, weil was habe ich denn hier in Weiden? Nicht viel. Und wenn ich es am Land habe, Leute, dann ziehe ich halt aufs Land raus. Da ist dann auch der Wohnraum günstiger. Da kann ich mir dann eine fette Villa in den Garten stellen.
Du hast ja sogar mal, und da darf ich dich zitieren, mal sehr zugespitzt und gesagt, die alten Männer machen die Zukunft in Weiden kaputt.
Ja.
Würdest du das heute noch so unterschreiben?
Ja, das, ich weiß auch, dass ich da so ein bisschen aufstoße bei vielen. Ich würde das auch immer noch sagen, weil die Leute, die da kummer sind, das war der Nachbar, der so alt ist wie meine Oma, also über 80, der war damals 70. Ja, das ist ihm wichtig, dass sein Haus da noch was wert ist. Aber wenn sein Enkeler, die wohnen nämlich auch alle nicht in der Wein, da kam Corona und sein Enkeler war nicht da. Der hat alleine einkaufen gegangen, wenn es dem nicht gut geht, dann muss der alleine. Ja. Und das war halt was anderes, wenn du da bist. Und es sind die alten Männer. Auch der Stadtrat, der aus der Gegend kommt, ich weiß gerade seinen Namen nicht, aber auch der hat gesagt, das können wir da hinten nicht bauen. Und dann denke ich mir, auch du hast Kinder, die sind in meinem Alter. Du weißt gar nicht, was du verlierst, wenn deine Kinder wegziehen. Und Familie nehmen ist schön.
Es ist vielleicht auch, ich glaube nicht einmal, das ist ja, wie gesagt, der Teil fürs Ganze, diese ganzen Diskussionen, wir erleben die überall in Weiden, ist es nicht einfach die Angst vor Veränderung?
Ja, das kann der Weidner ganz gut. Angst vor Veränderung.
Alles soll so bleiben, wie es ist.
Ja, und nichts verändern. Und dann aber, wenn sie nichts verändert, gleichzeitig schimpfen, weil sie nichts verändert. Der Weidner, der muss mutzen können. Und das kann er am besten, wenn sie nichts verändert. Weil dann kann man so schön über beide Seiten mutzen.
Ist natürlich jetzt sehr schubladenhaft, das wirst du sicherlich ja auch so sehen. Da gibt es solche und solche, aber die Wahrnehmung ist schon, wenn sich was verändert. Wir erleben es gerade, Fluglandeplatz ja auch so, da darf auch nichts passieren.
Was ich nicht verstehe, ich habe also knappe 25 Jahre gelebt dort. Wirklich. Ich habe bei uns, wir haben es gesehen, wenn sie landen, wenn sie starten, das wollen wir waren da schon sehr nah dran, weil direkt so an der B470, man kriegt das schon mit und sehr weit hinten war ich. Und das Haus, das gehört mir inzwischen und ich finde, auch der Flugplatz, der bietet Hobbys, das bietet Leute, die Bock haben, hier zu wohnen, die Bock haben, hier was zu verändern, weil die vielleicht ein bisschen Geld mitbringen, weil die sagen, die Stadt, die ist toll, da möchte ich was machen. Und dann, ja, wenn ich dann auf Ermdorf muss oder auf Amberg zum Fliegen muss, ja, mei, dann ist erst das Hobby da, dann ist irgendwann der Job da, dann ist irgendwann die Familie da und dann ist Wein allein, weil keiner mehr in der Wein wohnt.
Also hast du gesagt, ja, das ist ja die berufliche Perspektive, die jetzt einigen fehlt, auch dir, wo du sagst, du würdest eigentlich gerne wieder kommen, aber am Schluss brauchst du einen Job, der dein Brot bezahlt. Wenn wir jetzt mal über das Berufliche und über die Infrastruktur hinausdenken, Mai in München haben wir Theater, Lesungen, Konzerte, Sport, Tollwut, Berge. Wenn du jetzt nach Weiden schaust, was müsste man denn in Weiden bieten, dass man sich auch kulturell hier wohlfühlt?
Oder
müsste man gar nicht so viel machen?
Doch, also man müsste schon ein bisschen mehr tun, weil ich finde, die Angebote, wenn wir an die Literatur-Tage denken oder an Max-Rieger-Tage denken, da könnte man manchmal ein bisschen jünger denken. So ein bisschen jünger denken. Man muss ja noch nicht mal denken wie ein 15-Jähriger oder so, aber ein bisschen jünger. Da sind oft Autoren dabei, da habe ich in meinem Leben noch nichts von gehört. Und die werden ja dann auch nicht angenommen. Also ich weiß gar nicht, wer auf sowas gehen soll. Was ich finde, was eine Lücke geschlossen hat, und die dürfte auch gerne noch größer werden, die dürften sich gerne ein bisschen mehr ausbreiten, ist die Sünde. Die hat einfach die Option geschaffen im Kino, Musik. Die machen nicht Musik, die bringen Konzerte nach Weiden, die bringen Künstler nach Weiden, die bringen Lesungen nach Weiden. Die bringen Dinge nach Weiden, wo du Bock hast, auch mal hinzugehen. Ich bin super gerne auch fürs Weihnachtskonzert, das die immer wieder gegeben haben. Also gerade vor Corona noch gegangen. Das ist, die bringen andere Sachen nach Weiden. Und ich fand, da hat die Sünde ein deutliches Loch geschlossen, weil wir haben entweder Konzerte in der Max-Reger-Halle oder gar nicht. Und wenn sie in der Max-Reger-Halle sind, dann sind es oft Sachen, wo man denkt, naja, entweder bin ich zu jung oder zu alt.
Ja, tatsächlich ein spannender Blick und ich glaube, und das hast du schon schön am Punkt gebracht, ich glaube, wir müssen ziemlich viel verändern, dass vieles so bleiben kann, wie es ist. Es ist ja auch so, dass man auch in einem Wettbewerb steht, der Regionen für junge Leute, ob die da bleiben, ob die einen Beruf finden, ob die Wohnung finden, ob die Leben hier attraktiv finden. Und da hat sich einiges getan, aber ich glaube, da haben wir noch viel Luft.
Ja, also ich finde, es hat sich schon einiges getan. Aber wenn ich so negativ rede, ich finde, Wein tut sich schon mausern. So, also man kann schon immer mehr, aber wir dürfen mal ein bisschen als Weidnerin, als Altweidnerin kann man sagen, wir müssen mal diesen Blick, dass wir der Nabel der Welt sind, verlieren. Und wenn wir das ein bisschen mehr im Fokus haben, dass wir im Konkurrenz stehen zu anderen Städten, dann glaube ich, findet sie da schon noch einen Weg.
Ja, lieber Eva, ich glaube, das war ja schon fast ein Schlusswort. Ich finde das super spannend, mal diesen Blick, das habe ich am Anfang auch angekündigt, von außen, von innen zu haben, dass man sagt, so, dass man auch nochmal sagt, wenn man mal weggeht, sieht man vielleicht nochmal auf die Heimatstadt ganz anders. Wünsche dir auf jeden Fall, dass du die Heimat in Weiden findest, perspektivisch. Und bevor wir zum Schluss kommen, gibt es noch eine Schnellantwortrunde, wo ich dir zwei Fragen stelle und du sagen musst, was dir näher liegt. Das Buch eher aus dem E-Reader oder doch in der Hand?
In der Hand.
In der Hand. Stand-up-Paddeln oder Action am Oktoberfest mit den Thalkirchner Madeln?
Ich glaube, ich würde fast zu den Thalkirchner Madeln tippen.
Weil, du musst nur mal du bist dort engagiert oder?
Ja.
Genau.
Das ist quasi wie der Burschenverein aus Rundstadt.
Ja.
Bloß in weiblich. Und wir haben eine riesen Gaudi und wir sind eine Gruppe, die zusammenhält. Wenn man mal ein Problem hat, irgendjemand hat schon immer eine Lösung. Deswegen, ich glaube, so in der Gemeinschaft da irgendwie schon einfacher.
Okay, also auch das gibt es in München tatsächlich.
Und nicht nur wir.
Ja.
Ja.
Ja, nächste Frage. Am Felsklettern oder beim Weidner Stadtball tanzen?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, gerade der Stadtball. Ich finde, das sind auch zwei Jahreszeiten. Also das
ich würde beides quasi.
Ja, ich meine, am Felsklettern kannst du im Winter nicht.
Ja, so. Das stimmt.
Deswegen, ich glaube, das sind Jahreszeiten-Hobbys.
Okay. Und am Schluss ein ruhiger Abend mit Schlickzeug oder ein Konzertbesuch?
Naja, ich würde sagen, aktuell oder Konzertbesuch.
Okay. Und zu guter Letzt, Münchner Kulturmetropole oder Weidner Heimatgefühl?
Es ist nicht nur Kultur. Metropole, wie du es nennst, für München. Ich habe in München meine zweite Familie gefunden, im Freundeskreis und mit meinen Hobbys. Deswegen ist ein bisschen mehr München, aber die Familie ist hier und meine Wurzeln sind hier. Irgendwas bringt mich ja trotzdem immer wieder nach Wein. So ein bisschen beides.
Wurzeln und Flügeln, das dürften wir heute spüren. Liebe Eva, ganz herzlichen Dank für diesen sehr persönlichen Blick auf dich, auf deine Arbeit, auf deine Hobbys, auf dein Engagement und dein Blick auf Wein. Ja, und der Dank geht natürlich auch wieder an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Reinhören. Hinterlasst gerne euer Feedback mit Sternen bei Spotify und Co. Und wenn ihr selber einmal dabei sein wollt, schreibt gerne an info@weidenpodcast.de. In diesem Sinn freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt
Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.